Wir haben eine Olivenölverkostung da gemacht und die Plantage auch mal angeschaut, die einfach beeindruckend ist mit 28 Hektar und 6500 Olivenbäumen.
Jetzt muss ich nur da kurz eingrätschen, weil eine Olivenölverkostung, wie stelle ich mir das vor? Ich kriege einfach ein bisschen Brot und tunkt es ein, oder?
So habe ich mir das vorgestellt.
Ja.
Nein, man trinkt tatsächlich das Olivenöl aus dem Glas.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reisen, die prägen Podcasts von Umfulana. Wir sprechen heute über ein Thema, auf das ich mich sehr freue, denn davon habe ich selber schon ein bisschen gesehen. Es geht um Andalusien. Meine Frau und ich haben quasi unsere Hochzeitsreise mit Umfulana gemacht. Wir sind allerdings klassische Städtereisende und keine Wanderer oder die großen Outdoor-Enthusiasten. Und deshalb haben wir viel erlebt, aber von der Natur Andalusiens so gut wie gar nichts gesehen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass Spanien-Expertin Astrid da ist. Hallöchen.
Ja, hallo. Freue mich, da sein zu dürfen.
Denn Astrid, du wirst so ein bisschen jetzt mein Bild auch vervollständigen und mir sagen, was ich alles so verpasst habe in Andalusien.
Sehr gerne.
Wir starten aber mal, wir haben gedacht, wir fangen einfach mal an, indem wir Andalusien vorstellen anhand einer Reiseroute, die es so bei Umfulana auch gibt, die ausgearbeitet worden ist, und den Link zu der Reiseroute, den packen wir euch dann auch nochmal bei uns in die Shownotes rein. Ich würde sagen, wir starten ganz vorne. Wir sind damals in Malaga gelandet und sind dann mit unserem Mietwagen quasi in unsere Andalusien-Rundreise gestartet. Das ist auch so der Klassiker, nehme ich mal an.
Ja, ganz genau. Zielflughafen Malaga wird leider ein bisschen unterschätzt bei den Rundreisen. Ist auch eine sehr schöne Stadt, die man gut besichtigen kann. Aber ja, unsere Rundreise startet auch erstmal Zielflughafen Malaga und dann fahren wir ins Hinterland.
Witzig, dass du das gleich gesagt hattest, mit dem es oft unterschätzt als Reiseziel, weil für mich und Anna war es auch so, wir sind dann gestartet, gleich aus Malaga raus, Rundreise gestartet und haben erstmal so gedacht, weil die Region um den Flughafen drumherum ist so lala. Aber als wir dann noch 2 Nächte in Malaga waren, das war total super, weil die Stadt ist natürlich sehr lebendig, weil viele Touristen auch da unterwegs sind. Aber es gibt auch viele Ecken zu sehen. Also unser Highlight war so ein bisschen das Videospielmuseum. Aber man kann auch da in dem Fall dann gut wandern. Beziehungsweise es ist sehr bergisch auch.
Ja, ganz genau. Da ist ja dann die Festung, die Gibralfaro mit der Alcazaba. Da kann man halt schön hochlaufen und hat auch einen sehr schönen Überblick über die Stadt. Aber auch unten in der Stadt super schön, alles neu restauriert, renoviert. Eine sehr schöne Prachtstraße gibt's mittlerweile dort und Hafenpromenade. Also hat wirklich sehr viel zu bieten mittlerweile. Die Stadt hat sich sehr entwickelt, sehr empfehlenswert.
Und man macht einiges an Metern in der Gibralfaro, weil, also es ist wirklich Stufe, 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 Stufen wieder runter, Stufe, Stufe nach oben. Also es ist schon ein langer Marsch.
Das stimmt, aber es lohnt sich.
Ich fand's auch generell sehr schön. Wir bleiben mal bei unserer klassischen Route. Wir verlassen erstmal Malaga, wir kommen ja vielleicht später nochmal zurück. Unser erster Stop war dann in Granada. Das ist aber auch der Plan, der in eurer Route ist.
Ja, nicht ganz. Wir machen vorher noch einen Zwischenstopp im Hinterland von der Costa del Sol. Das ist in Axarquía.
Mhm.
Von dort kann man super schön nach Neja fahren. Dort gibt es eine Tropfsteinhöhle, Sandbuchten, Aquädukt, aber auch ein ganz tolles Naturgebiet, wo man wandern kann. Das ist El Torcal, das ist auch von der UNESCO zum Welterbe auserkoren worden. Das ist eine Karstlandschaft in knapp 1200 Metern Höhe. Als wir dort waren, sind wir erstmal durch die Wolkenschicht und oben war blauer Himmel und wir haben auf weiche Kissen geguckt. Also war sehr eindrucksvoll, wunderschön.
Wie ist denn so die Unterbringung, sage ich mal? Weil ich habe natürlich nur ein städtisches Bild bekommen. Wie sieht es bei den ländlicheren Stops aus mit Umfulana? Wie schlafe ich? Wo schlafe ich?
Also wir arbeiten ja primär mit kleinen gastgebergeführten Unterkünften zusammen, damit man auch so ein bisschen das spanische Lebensgefühl kennenlernt. Und das ist dann halt dementsprechend auch hier kein Hotel, sondern wirklich eher kleine B&Bs.
Und ich nehme an, spanische Kultur kennenlernen, auch spanisches Essen kennenlernen. Was ich sofort gemerkt habe, ist Abendessen auch immer erst so ab 9 gefühlt.
Genau.
Also damit muss man dann auch planen. Von dort aus dann weiter, dann Granada.
Genau, von dort aus fährt man dann nach Granada. Richtig, das erste große Highlight eigentlich dann letztendlich, wenn man eben die maurische Kunst dann als Fokus setzt.
Wir hatten natürlich dann auch, das ist ja Teil bei Umfulana, dass ihr euch auch gleich um quasi Ausflüge kümmert. Wir haben natürlich die Alhambra-Tour mitgenommen, die ich auch jedem nur ans Herz legen kann, weil das wirklich eindrucksvoll ist. Ist es das, was ihr euren Kunden auch immer mit als erstes ans Herz legt? Weil ich meine, klar, es ist das Offensichtlichste, aber ich persönlich fand auch, es war das Eindruckvollste.
Also das ist ganz klar, das müssen wir den Kunden noch nicht mal unbedingt ans Herz legen. Jeder, der nach Andalusien, nach Granada möchte, möchte eigentlich auch die Alhambra sehen. Es sind die wenigsten, die sagen, nee, wollen wir nicht, interessiert uns nicht, sondern das ist eigentlich so das Highlight bei den meisten Gästen. Wobei aber auch da wiederum die Natur ringsum eben nicht zu unterschätzen ist. Es gibt auch ganz tolle Wandermöglichkeiten dort, aber wenn man einmal dort ist, sollte man auf jeden Fall auch in die Alhambra gehen.
Wandern, auch da wieder ein schönes Stichwort. Das, glaube ich, die Schnittmenge am Ende, sowohl von denen, die eher in die Natur reisen, als auch die, die in den Städten bleiben, weil auch da, du kannst in Granada Kilometer machen, aber du machst vor allen Dingen auch viele Kilometer bergauf und bergunter, weil es liegt ja wirklich wie in so einer Kuhle, sage ich mal, drin. Vielleicht können wir noch weiter so ein bisschen auf Granada eingehen oder beziehungsweise um das Umland von Granada, was ihr so outdoormäßig dann noch machen könntet.
Also wunderschön ist natürlich einmal ist das Panorama, was man hat, die Sierra Nevada im Hintergrund, teilweise ja noch schneebedeckte Berge, wo es sich natürlich auch schon mal lohnt, einen Ausflug hinzumachen. Aber ansonsten gibt es auch noch einen wunderschönen Mirador, also ein Aussichtspunkt, wo man auch hinwandern kann, der Mirador del Fin del Mundo, also das Ende der Welt. oder auch eine sehr schöne Schlucht mit Seilbrücken, die ebenfalls spannend ist, auch zu begehen. Also vielfältige Möglichkeiten, die es dort gibt.
Was ich noch jetzt zu Granada selber ergänzen könnte, ist die unterschiedlichen Kulturen, die man in der Stadt erlebt. Also man hat da, ihr bietet es bei Umfulana auch an, das ist so, ja, wie sagt man, man kann drei Kulturen in einer Stadt erleben.
Das ist korrekt, ja. Da haben wir, wie du eben schon gesagt hast, auch eine sehr schöne Exkursion, die wir dazu anbieten, womit man dann halt eben damit dann in Berührung kommt.
Schön eintauchen auch in die Geschichte der Stadt. Mhm. Weiter geht's mit unserer Tour. Wir verlassen das schöne Granada, die schöne Alhambra und gehen jetzt komme ich Spanisch an meine Grenzen, Sierra de Cazorla. Mhm. War gut?
Ja, ich denke schon. Ich spreche leider auch nicht Spanisch, aber ich glaube, das klang schon mal gut. Ja.
Okay, dabei sind wir jetzt nicht vorbeigekommen. Was erlebe ich da? Was sehe ich da?
Ja, tatsächlich ist das so eine Station, die wirklich so die Andalusien-Kenner gerne besuchen. Gar nicht diejenigen, die so als erstes nach Andalusien reisen. Es ist eine kleine Renaissance-Stadt. Sehr schöne Gebäude. Aber im Prinzip ist dann auch wieder der Wanderer, der hier eher dann seinen Halt macht. Man kann Wanderungen eben in dieser Sierra machen und halt eben in die La Mancha, also quasi die Heimat von Don Quixote, dort besuchen und erleben.
Die Überschriften, wenn man das auf der Website sieht, Geier, Adler, Mufflons und Steinböcke, also da kommst du als Tierfreund auf jeden Fall auf deine Kosten.
Auf jeden Fall, genau.
Hat das irgendeinen Grund? Habt ihr irgendwas gesehen? Ist es einfach, also gerade weil Geier und Adler so nochmal herausgehoben sind?
Ja, es ist einfach dort die Einsamkeit, ne? Dass sich dann die Tiere dort niederlassen und man dort eben dann die Möglichkeiten bekommt.
Es ist ein schönes abwechselndes Spiel, weil ich gerade merke so, okay, einmal Outdoor, jetzt geht's wieder in die Stadt hinein, jetzt geht's nach Cordoba. Cordoba fand ich sehr spannend als Stadt, weil es irgendwie, es war schwer zu begreifen so richtig, also es war so schwer zu fassen, weil man auch da wieder die unterschiedlichen Kulturen hat, die aufeinander getroffen sind. Man konnte viele, also das gilt glaube ich generell für Andalusien, man kann viele schöne Häuser besichtigen einfach, wo mit wunderschön gefliesten Wänden, da würde Anna Stunden von berichten können. Wenn Kunden jetzt mit dir über Cordoba sprechen, was legst du denen so ans Herz?
Ja, also grundsätzlich die Mesquita und die Gärten sind halt der Klassiker, den man besichtigt, wo man auf jeden Fall Tickets sich besorgen sollte. Übrigens auch für die Alhambra ganz wichtig, sich im Vorfeld Tickets zu besorgen, weil sonst kann es schon mal passieren, dass man nicht da reinkommt. So auch hier in Cordoba. Grundsätzlich ist es halt deutlich ruhiger als Granada und Sevilla. Man bekommt viel mehr, wenn man so ein bisschen abseits von diesen touristischen Highlights ist, so das spanische, andalusische Leben mit, was ich persönlich sehr spannend finde, wenn man das halt dann da so mit eintauchen kann. Ja, und einfach, wie du gerade schon sagtest, diese maurische Architektur, die so toll vorhanden ist, weil es einfach nicht so zerstört wurde wie in den anderen Städten. Es ist einfach alles noch sehr gut da erhalten. Und das ist halt schon sehr eindrucksvoll, wenn man architektonisch interessiert ist.
Das Lebensgefühl finde ich auch ganz spannend. Hast du als die Spanien-Expertin von Umfulana, kannst du das irgendwie unterscheiden, sag ich mal? Also was sticht bei den andalusischen Lebensstil so ein bisschen mehr heraus als meinetwegen, wenn ich jetzt Richtung Baskenland gehe oder so?
Also was ich hier auffällig finde, ist wirklich, die ersten Sonnenstrahlen kommen raus und alle Menschen sind draußen. Sie kommen zusammen, sie treffen sich, sie sind auch laut mitunter, weil sie einfach sehr fröhlich miteinander umgehen. Das ist einfach eine sehr lockere, entspannte Lebensweise.
Das beschreibt es irgendwie ganz schön, dieses draußen Zusammenkommen. Es gibt viele Plätze, wo zusammengesessen wird und es gibt viele Läden und auch Restaurants, die einen Fensterverkauf machen einfach. Also ich kann sowohl reingehen, mich reinsetzen, aber ich weiß auch, wir haben zweimal was getrunken, einfach aus dem Fenster heraus in einem Restaurant. Also es ist auch sehr zu empfehlen. Man kommt auf jeden Fall auch ins Gespräch mit den anderen Leuten, die so unterwegs sind. Aber es ist generell immer sehr sehr belebt einfach.
Ja, da, also dem kann ich nur zustimmen. Also es ist, selbst als ich jetzt da war, Ende Februar, Anfang März, es wurde warm und sofort standen die Tische draußen und alle waren belegt, alle saßen da und nicht so wie bei uns die Innenstädte, die einfach nur leer und ausgestorben sind, sondern ja, die Menschen sind halt da, kommen zusammen und tauschen sich aus.
Jetzt wird es wieder ein bisschen größer. Wir reisen weiter und es geht nach Sevilla. Es ist eine Wahnsinnsstadt, allein so ein bisschen von der Größe her, aber vor allen Dingen, was los ist. Viel Betrieb, es gibt viel zu sehen, die Kathedrale zum Beispiel. Thema Tickets da auch, haben wir nicht geschafft, uns angucken zu können, weil wir nicht rechtzeitig Tickets besorgt haben.
Genau, die Kathedrale und der Königspalast, sehr wichtig, auch dort wieder die Tickets im Vorfeld zu besorgen.
Natürlich, wir haben unsere Kilometer wie gewohnt bei einem schönen Stadtspaziergang gemacht. Wie sieht es da so umlandmäßig aus?
Tatsächlich konzentrieren wir uns dort dann mehr auf die Stadt einfach, weil, wie du sagst, es ist eine große Stadt, es ist viel zu sehen, das spanische Lebensgefühl auch hier wieder. Flamenco kann man sich sehr gut dort auch anschauen. Genau, dementsprechend viele Museen, Paläste und ganz viel Architektur, was einfach spannend ist.
Gibt es bestimmte Unterkünfte, die du Kunden immer so ans Herz legst? Weil klar, bei Sevilla ist wahrscheinlich die Auswahl am größten, weil einfach der größte Ort. Aber gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, das hat so einen ganz besonderen Charme? Das ist so, da sage ich immer, Mensch, da lohnt es sich mal vorbeizuschauen?
Ja, also tatsächlich, wir haben natürlich einige Unterkünfte in der Stadt selber, die auch mitunter preislich natürlich recht hoch sind. Und da ist es nochmal ganz schön, da haben wir eine kleine Unterkunft im Umland. Es ist ein ganz kleines B&B mit Pool, also sehr nette Besitzer, die unsere Gäste ganz individuell betreuen. Da fährt man dann auch gut mit dem Bus nach Sevilla rein, gar keine Schwierigkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und kann halt abends dann einfach raus aus dem Getümmel und da das Ruhige von diesem kleinen B&B genießen.
Weil du auch gerade die öffentlichen Verkehrsmittel ansprichst. Ich fand, wir kommen ja später dann vielleicht auch bei Malaga nochmal drauf. Ich finde, es war generell immer sehr angenehm, meinetwegen Busse zu nehmen, weil man kam gut eigentlich immer von A nach B. Also und im Stadtkern, fand ich, war eigentlich auch immer alles gut zu erlaufen. Also in Sevilla, eine der wenigen Städte, glaube ich, in Andalusien, wo es auch nicht die ganze Zeit bergauf ging.
Tatsächlich, ja. Man kommt sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurecht. Die Autos sollte man dann eh besser außerhalb der Stadt stehen lassen, wenn es möglich ist. Und dann eben alles zu Fuß erkunden.
Da kann ich auch noch einen Tipp geben. Da lohnt sich's auf jeden Fall, wenn man keinen Parkplatz an der Unterkunft hat, sich so ein bisschen per Google Maps mal durch verschiedene Parkplätze zu klicken einfach, weil wir haben wirklich eine gute Möglichkeit gefunden, das Auto abzustellen. Da hat man dann auch nicht ganz so viel bezahlt, als wenn wir es in der Innenstadt einfach in ein Parkhaus gestellt hätten. Also das ist als Tipp, als Erfahrungswert hier. Dann kommen wir zu einem Ort, wo wir auch nicht gewesen sind. Costa de la Luz. Was ist da los?
Wunderschöne Strände, sehr weitläufig, aber auch kleine Buchten. Sehr schön, weniger touristisch erschlossen als die Costa del Sol. Mhm. Man kann dort super ankommen nach so einer Tour oder während so einer Tour, um so ein bisschen die erlebten Eindrücke auch zu verarbeiten, ein bisschen zu entspannen, hat aber auch die Möglichkeit, trotzdem in Kunst und Geschichte einzutauchen. Also eigentlich ein wunderbarer Halt zwischendurch, um eben nicht überfrachtet zu werden mit den ganzen kulturellen Eindrücken bei so einer Rundreise.
Ja, also das ist so der Badestopp in dem Fall, wenn ich das so richtig verstanden habe, weil man eben viel Strand hat. Unterkunft auch da, wieder schnucklige B&Bs oder?
Ja, vorrangig schon, genau. Wir haben auch dann in Cadiz zum Beispiel Unterkünfte direkt am Strand gelegen, was halt auch ja, unseren Kunden sehr entgegenkommt. Aber auch in Vejer, wenn man noch ein bisschen dann doch Kultur noch dabei haben möchte. Ja, also auch wieder für alle Kundenwünsche Möglichkeiten gegeben.
Ich wollte gerade sagen, weil Cadiz haben wir jetzt auf dieser Route nicht mit drauf. Da haben wir auch einen Tagesstopp gemacht. Muss ich auch sagen, von der Größe her von Cadiz war das auch ausreichend fast, dass man sich einen Tag Zeit nimmt und quasi einmal das erläuft und sich einmal alles anschaut. Aber auch da gibt es diese tolle Stelle, ich habe leider vergessen, wie es heißt, wo man so ein bisschen aufs Meer rauslaufen kann. Das ist sehr zu empfehlen, aber da, Vorsicht, man wird sehr nass. Also ich weiß, da kam einmal eine Welle durch und ich war quasi einmal komplett geduscht.
Okay, aber kann ja dann vielleicht auch mal erfrischend sein.
Hier mal je nachdem, wie warm es ist. Das stimmt, ja. Wir hatten, glaube ich, an dem Tag 24 Grad, also es war ganz okay. Dann von dort, der nächste Halt, das ist fand ich ganz schön, weil es einfach nur weiße Dörfer hieß. Was geben mir die weißen Dörfer? Dörfer? Wo sind wir? Was sehe ich da?
Ja, also die weißen Dörfer sind halt für Andalusien auch wieder ganz charakteristisch. Gerade in dieser Region sind diese weißgetünchten Häuser, die man kennt, die dann halt in dieser Landschaft plötzlich auftauchen. Ein ganz bekanntes ist auch die Sahara de la Sierra. Das ist ein kleines weißes Dorf, wo eine Felsenburg oberhalb ist. Das liegt so im Schatten von dieser Burg. Also einfach sehr schön vom Anblick her einfach. Und das ist wirklich so sehr charakteristisch für die Region. Ronda gehört eben auch zu diesen weißen Dörfern. Wobei es, ich sag mal so, die Altstadt ist jetzt gar nicht so das, was ich mit den weißen Dörfern verbinde. Weil einfach auch eben dieser maurische Stil, große Paläste, die halt da sind. Die eindrucksvolle Puente Nuevo, die man ja doch kennt von Bildern, die über die Schlucht da geht. Genau, aber das sind halt die weißen Dörfer, die weiß getünchten Häuser, die in der Sonne strahlen.
Dörfer stelle ich mir natürlich vor, wir haben so ein bisschen so mehr das andalusische Landleben dann. Also kann ich da auch so ein bisschen eintauchen, sehe ich quasi im Vergleich zu dem Stadtvergleich, der mir mehr oder weniger auf die Nase gedrückt wird, wenn ich in Sevilla unterwegs bin, sehe ich da so ein bisschen Landleben auch?
Ja, genau, richtig. In den kleinen Dörfchen schon. In Ronda selber jetzt nicht, das ist dann halt schon ein bisschen größer. Genau, aber da kann man dann schon ein bisschen von dem Landleben und diesem Dorfleben vor allen Dingen ja miterleben.
Auch da gibt's eine Wanderung durch eine Schlucht.
Genau.
Hast du die gemacht?
Die habe ich leider nicht gemacht. Ich habe es nur von oben gesehen, in die Schlucht hinein, von der Brücke herunter. Da öffnet sich dann ein ganz tolles Panorama, wenn man da läuft. Also da möchte ich auch gerne mal hin. Also wie gesagt, ich kenne es nur von oben, aber von unten möchte ich es auch gerne mal sehen.
Bevor wir jetzt weiter nach Malaga aufbrechen wieder, du hast noch einen Ausflugstipp für alle. Es geht um eine Mühle.
Genau, richtig. Also das ist eine Ölmühle, Olivenölmühle. Stellt man sich ja irgendwie ein altes Gebäude, vielleicht eben auch wieder weiß getüncht vor. Aber in dem Fall ist das die Almazara. Das ist eine ganz neue Mühle, die Ende 2024 eröffnet wurde. Auf einem Gut, das es seit 2004 gibt. Sie ist entworfen worden von dem Architekten Philipp Stark. Ist ein bisschen strange in der Landschaft, wenn man die so sieht. Es ist ein Würfel, der einen Stier darstellen soll. Orientiert sich halt so ein bisschen an die Schaffensphase, an diese kubische Schaffensphase von Picasso, der halt in der Region eine sehr große Rolle spielt. Die kann ich sehr gut empfehlen. Wir haben eine Olivenölverkostung da gemacht und die Plantage auch mal angeschaut, die einfach beeindruckend ist mit 28 Hektar und 6500 Olivenbäumen.
Jetzt muss ich nur da kurz eingrätschen, weil eine Olivenölverkostung, wie stelle ich mir das vor? Ich kriege einfach ein bisschen Brot und tunkt es ein, oder?
So habe ich mir das vorgestellt. Ja. Aber nein, man trinkt tatsächlich das Olivenöl aus dem Glas. Also man wärmt es erstmal an in der Hand, dass es halt auf Temperatur kommt. Dann schlürft man das, muss dabei noch Luft einsaugen und dann darf man schlucken. Und das ist teilweise, je nach Olivenöl, schon ein sehr spannendes Erlebnis.
Das ist ja interessant. Das habe ich mir auch ganz anders vorgestellt.
Aromen im Gaumen dann erst so richtig zur Geltung kommen. Also sollte man mal machen. Das ist schon sehr interessant.
Einmal zurück nach Malaga, wo wir auch schon gesagt hatten, auch da öffentliche Verkehrsmittel sehr zu empfehlen. Vor allen Dingen, wenn man eine Unterkunft auf dem Berg hat, dann wird man die mit Sicherheit in Anspruch nehmen. Auch in Malaga und um Malaga viel zu entdecken, viel zu sehen.
Genau, also sie haben eine ganz neu geschaffene Hafenpromenade, ganz toll mit vielen kleinen Restaurants, wo man auch abends schön flanieren kann. Dort gibt es ein Centre Pompidou, also nicht so groß wie in Paris, aber eine Kunstausstellung, die für Kunstinteressierte sehr interessant ist. Generell Museen, es gibt von Carmen Thyssen eine Sammlung von spanischen Malereien aus dem 19. Jahrhundert. Auch sehr interessant für Kunstliebhaber und natürlich das Picasso-Museum und das Picasso-Geburtshaus, weil, wie ich gerade eben schon sagte, insgesamt Andalusien sehr Picasso-orientiert ist.
Ja, und da auch nochmal der Tipp, das Videospielmuseum aufzusuchen. Es lohnt sich wirklich. dann lass uns mal noch über einen Ort sprechen, den wir jetzt quasi noch als zusätzlich mitgeben. Da sind Anna und ich auch nicht gewesen. Es geht um Antequera.
Genau, richtig. Also ist auch nicht auf unserem normalen Reiseverlauf, den wir auf der Internetseite haben, ausgewiesen. Aber wir sind ja individuell. Wir können immer wieder auch Wünsche aufnehmen und die Reiseverläufe anpassen. So haben wir Antequera. Das nennt man auch das Herz von Andalusien. Sehr schönes Örtchen mit ganz vielen Kirchen. Ich glaube, es ist auch die Stadt der meisten Kirchen dort. Also ich weiß nicht, es sind unfassbar viele Kirchen, die man dort sieht, wenn man oben auf der Burg steht und darunter guckt. Ja, und von dort aus habe ich den Caminito del Rey erwandert. Also es war für mich eine Herausforderung im Vorfeld, weil es ist ein Wanderweg, der in 100 Meter Höhe an Steilwänden durch eine Schlucht führt, die teilweise bis zu 200 Metern tief ist.
Oh.
Also Höhenangst sollte nicht vorhanden sein, man sollte ein bisschen schwindelfrei sein. Aber ich muss sagen, also es ging alles, auch mit ein bisschen Höhenangst. Also es ist doch alles jetzt sehr sicher mittlerweile gebaut. Die haben den neu restauriert, vor mittlerweile auch schon wieder etwas über 10 Jahren. Aber man fühlt sich die ganze Zeit sicher, wird mit Helmen ausgestattet, wenn man durchläuft, und hat ein traumhaftes Panorama in dieser Schlucht. Das verändert sich ständig, die Lichteinfälle, die man da hat. Also es ist sehr, sehr schön, kann ich nur empfehlen.
Wanderlevel-mäßig, ich sag mal, wie fit muss ich dafür sein? Also ist es für mich als Anfänger auch gut bewältigbar, oder muss ich danach einen Tag Ruhe einplanen?
Ja, also es sind ungefähr 8 Kilometer, die man zu laufen hat.
Okay.
Das ist, glaube ich, so das Anspruchsvollste, dass es halt ein paar Kilometer sind. Vom Weg her ist es immer so ein bisschen abschüssig bis zum Ziel. Also von daher auch ganz gerade Wege, also nicht unwegsam. Also das schafft man auch mit einem nicht so hohen Fitnesslevel, also das geht.
Jetzt hast du schon oft das schöne Panorama erwähnt. Ist es das, wo du auch sagst, das macht das Wandern in Andalusien aus? Also, dass es immer diese tollen Aussichten gibt, oder ist es doch mehr die Natur, das Naturschauspiel, was man meinetwegen dazu bekommt? Warum gehst du so gern in Andalusien wandern?
Ja, es ist einfach zu den unterschiedlichen Tageszeiten, es sieht halt alles verändert, so seinen Anblick durch die unterschiedliche Sonneneinstrahlung, dann natürlich auch die Tierwelt, die einen dort umgibt, also die Ruhe, die man dann hat. Nicht unbedingt auf dem Caminito del Rey, weil der schon sehr stark frequentiert ist. Aber wenn man abseits von diesen Hauptfahrten ein bisschen wandert, hat man halt eben genau diese Ruhe. Und die schätze ich sehr dann unterwegs.
Das Urlaubsgefühl, die Erholung.
Genau.
Sag ich mal. Ja, sehr schön.
Wichtig hier aber auch bei dem Caminito del Rey, dass es läuft auch mit Tickets. Man kann nicht einfach so auf diesen Wanderweg. Die sollte man auch dann frühzeitig besorgen, weil die sehr stark gefragt sind. Und in den Sommermonaten, wenn man denn dort ist, besser früh am Morgen, weil es dann doch sehr heiß werden kann in dieser Schlucht.
Ich glaube, das können wir generell unter Andalusienreisen inzwischen setzen. Alles, was mit Tickets ist, möglichst früh drum kümmern einfach. Aber früh drum kümmern ist auch immer ein Thema im Podcast. Wann komme ich denn am besten, wenn ich eine Reise machen möchte, auf dich zu? Also wie viel Vorlauf plane ich am besten ein, dass ich auch die Möglichkeit habe, mir für alles noch Tickets zu sichern?
Also gut ist, sagen wir mal, so ungefähr das halbe Jahr vorher. Es ist schon gut, da ein bisschen frühzeitig zu planen, gerade auch wegen unserer Unterkünfte, weil wir ja eben vorrangig kleine Unterkünfte haben. Von den Tickets ist es so ein bisschen reisezeitabhängig. Also da gibt es manche Monate, die zum Beispiel bei der Alhambra sehr stark besucht sind. Da sollte man auch dieses halbe Jahr vorher einplanen. Bei anderen Monaten geht es auch schon mal kurzfristiger. Aber so ist man dann auf der sicheren Seite.
Reisezeit generell auch ein gutes Stichwort, weil wir waren beide jetzt relativ früh im Jahr da. Also wir Ende März, Anfang März, und ihr und du warst jetzt im Februar da. Wie würdest du generell den Reisezeitraum empfehlen?
Also eigentlich unsere Reisezeiträume ein bisschen untypischer. Also eigentlich sagen wir so April, Mai, Juni und September, Oktober sind so die idealen Reisezeiten, was auch das Klima angeht. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt sehr positive Erfahrungen Ende Februar gemacht. Das Wetter war traumhaft. Wir hatten 20, 22 Grad zum Wandern ideal, aber auch zum Städteerkunden ganz toll. Es hat aber davor auch eine Weile geregnet. Also ich muss sagen, ich hatte sehr viel Glück bei meiner Reise. Kann man machen so früh, aber dann, ich würde es dann doch eher in den März, Ende März, April dann schieben und dann halt für den Rest des Jahres.
Ja, wir hatten ganz ähnliche Erfahrungen, dass wir am Ende Glück hatten. Wir hatten das sogar, letztes Jahr war ja dann noch das mit dem Hochwasser zwischendurch, und quasi an dem Tag, wo wir nach Malaga geflogen sind, da war es sozusagen vorbei. Also ab da gab es dann eine 2-wöchige Sonnenperiode. Also wir hatten dann wirklich richtig Glück, dass das dann alles auch so gut funktioniert hatte für uns. Jetzt eine finale Sache, die ich meistens auch nochmal frage: Was sind so deine Sachen, die du jedem Kunden mit ans Herz legst, wenn Freunde fragen, womit steigst du immer ein, wenn du von Andalusien berichtest? Was ist immer so das Erste, was du erzählst, sozusagen?
Das große Highlight natürlich die Alhambra.
Ja.
Genau, also die würde ich jedem empfehlen, aber wie ich eben schon sagte, jeder, der dorthin reist, hat eigentlich die Alhambra mit auf dem Plan. Ja, und ansonsten auch wirklich dieses spanische Lebensgefühl. Auf sich wirken lassen, genießen, die Hektik einfach mal zu Hause lassen und da mitschwimmen in diesem Lebensgefühl.
Ja, Asse, dann Vielen lieben Dank für den Wanderausflug, sage ich mal, durch Andalusien. Und dann freue ich mich sehr auf unseren nächsten Spanien-Podcast, den wir aufnehmen werden zusammen, weil Andalusien ist zwar schon sehr schön, aber Spanien hat ja noch weitere schöne Ecken.
Das stimmt. Sehr gerne.
Und jetzt seid ihr bereit für euer eigenes Abenteuer? Umfulana ist euer Spezialist für maßgeschneiderte Rundreisen. Hier gibt's keine Reisen aus dem Katalog und keine Gruppenreisen. Stattdessen entdeckt ihr die Welt, ganz individuell als Selbstfahrer oder mit privatem Guide. Erfahrene ExpertInnen übernehmen Planung, Buchung und kümmern sich um die perfekte Route bis ins kleinste Detail. So bekommt ihr alle Leistungen bequem aus einer Hand. Lasst euch auf umfulana.de inspirieren oder vereinbart direkt eine kostenfreie persönliche Beratung. Das Team von Umfulana freut sich auf euch.